Einen massiven Anteil seines Stromverbrauchs deckt Bayern noch mit der Atomkraft. In Gegenden, durch welche künftig Hochspannungsleitungen Nordsee-Windstrom südwärts führen sollen, protestieren Anwohner. Freilandleitungen wollen sie nicht vor die Nase gesetzt bekommen. Abgesehen davon, dass die Übertragung von Strom nicht verlustfrei geschieht, könnte man in einer regionalen Stromerzeugung einen wirtschaftlichen Vorteil sehen. Kaufkraft bleibt in der Region. Dezentrale Systeme sind weniger störanfällig. Die Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Solarinitiativen bezieht Position zugunsten des Windstroms. Sonne und Wind ergänzten sich als Energiequellen saisonal. Auf solche Argumente kann sich einstellen, wer ins Gespräch mit einem Energiebeauftragten tritt. Johannes Hoffmann heißt dieser am Landratsamt Freising. Beim Termin mit ihm und seinem Kollegen Josef Kapfelsberger ging es mir jedoch um die Rolle der Behörde, wenn es darum geht, das Potenzial des Windes für die Stromerzeugung zu erschließen.
Vom Prinzip her ist es so, wenn ein Grundstückseigentümer eine Fläche hat, dann kann der sagen, ich möchte dort gerne ein Windrad bauen. Und wenn er die entsprechenden Antragsunterlagen bei uns einreicht, dann ist es auch genehmigungsfähig. Und wir versuchen dann, die Bürger entsprechend zu informieren. Zum Beispiel jetzt bei dem jetzigen Bau des Windrads in Panshausen. Das wird begleitet von uns im Internet. Also der ganze Aufbau, den kann man dann nach und nach dann auch im Internet dann irgendwann nachlesen. Und ich denke, nachdem wir sicher auch noch weitere Anlagen bekommen werden, wird es sehr hilfreich sein für die Information für die Bürger.
Gibt es denn weitere Voranfragen für den Bau von Windkraftanlagen?
Es ist folgendermaßen, aktuell sind 4 Anträge am Laufen und 7 Voranfragen.
Können Sie da die Orte nennen?
Ja, die Anträge betreffen 2 Gemeindebereiche Gammelsdorf, eine in Rudelshausen und eine in Fahrenshausen.
Wie verteilt sich das? Sind es Investoren, die deutschlandweit agieren, um einfach in diesem Wirtschaftssegment Geld zu verdienen? Oder sind es lokale Investoren oder sind es Bürger, die sich zu Genossenschaften zusammentun, um Energie zu erzeugen, Strom zu machen und natürlich auch eine Rendite damit?
Die 4 Anträge, die momentan laufen, sind Privatinvestoren, sprich Grundstückseigentümer, die die Windkraftanlagen errichten wollen. Und bei den 7 Anfragen handelt es sich auch um Privatinvestoren, also keine externen Investoren.
Es gibt die Arbeitsgemeinschaft der Bayerischen Solarinitiativen und die stehen der Windkraft sehr positiv gegenüber, hatten die Vorstellung, dass eigentlich in jeder Gemeinde im Landkreis Freising ein Windrad aufgestellt werden könnte von 100 Meter Höhe. Würden Sie das mal kommentieren, diesen Ansatz?
Vom Prinzip her ist es so, dass in dem Schreiben drin stand, dass die Windräder über 100 Meter hoch sein müssten, ist es so, der Wind geht überall gut, nur man muss nur genügend hoch gehen. Früher wurden die Windräder klein gebaut, man hatte nicht die Technik, um sie so groß zu bauen wie jetzt, das waren so 100 Meter vielleicht. Und mittlerweile hat man Nabenhöhen erreicht von 138 Meter und die neuesten haben 150 Meter knapp. Und je höher man hinaufkommt, umso besser wird der Wind. Und damit ist es auch möglich, jetzt in vielen Orten in Bayern die Windräder zu bauen, die auch dann effektiv Strom produzieren.
Also es wäre jetzt ein Plädoyer für höhere Windräder?
Ja, also Windräder müssen immer effektiv sein, das müssen sich ja abbezahlen. Und je höher man hinaufgeht, umso mehr Wind geht da oben. Man sagt ungefähr 1 Meter, wenn man höher wird, spendet ungefähr 1% mehr an Ertrag. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass noch viele kleinere Windräder gebaut werden, sondern die Tendenz geht dahin, dass man also möglichst hoch hinaufgeht, um möglichst viel Energie aus dem Wind rauszunehmen und damit möglichst viel Strom erzeugen zu können.
Jetzt frage ich mich, was ich für Verspargelung halten sollte. Also eine Entwicklung, dass man in gewissen Geländen unheimlich viele Windräder hat oder eben etwas einen Weg einzuschlagen, wie es eigentlich in dieser Solarinitiative dann erscheint, dass jede Gemeinde das ihrige hat.
Es ist so, dass die Gemeinden können das steuern und zwar über einen Teilflächennutzungsplan können sie entsprechende Konzentrationszonen ausweisen. Aber die Konzentrationszonen können natürlich nicht überall ausgewiesen werden, sondern es richtet sich nach der Windhäufigkeit. Insbesondere sind natürlich Abstände zur Wohnbebauung einzuhalten, wegen der Lärm- und des Schattenwurfs. Und nur wenn die Gemeinde letztendlich entsprechende Untersuchungen durchführt, um eben der Windkraft entsprechenden Raum zu verschaffen, ist es praktisch möglich, diese Konzentrationszonen an bestimmten Stellen auszuweisen.
Die Hälfte der Gemeinden im Landkreis Freising nutzt diese Möglichkeit. Dabei scheinen sie auch untereinander kleine Scharmützel auszutragen. Manche der Windkraft diesseits einer Gemeindegrenze zugebilligte Fläche wird in Ratssitzungen der Nachbargemeinden unwillig kommentiert. Dass ein Ersatz der alten Energieversorgung mit Abbaustätten und Großkraftwerken in irgendeiner Weise das breite Land betreffen muss, wird sicher zu wenig beachtet. Johannes Hoffmann stellt in diesem Zusammenhang die Frage nach dem Platz, der hierzulande praktisch vollständig zugeordnet, bewirtschaftet und unter Beschlag genommen ist.
Wenn man den Strom, den ein großes Windrad erzeugt pro Jahr, mit einer Biogasanlage erzeugen möchte, braucht man ungefähr 1 Quadratkilometer an Feldern für den Mais und so weiter. Bei einer Freiflächenanlage brauchen Sie ungefähr vielleicht nur 10 Hektar an Fläche und auf dem Dach oben circa nur 3 Hektar. Also summa summarum ist die Energieerzeugung einer Windkraftanlage ist enorm, bei geringstem Flächenverbrauch. Und alle Anlagen, die Strom erzeugen, den Strom, den wir wirklich brauchen, den wir dringend benötigen, alle Anlagen haben Nachteile. Also Windrad hat Nachteile, Lärm vor allem, Biogas hat Nachteile, Wasserkraft hat Nachteile, aber letztendlich brauchen wir irgendwelche Anlagen, die den Strom, den wir verbrauchen, auch erzeugen. Und da ist für mich ein Windrad ist eine gute Anlage.
Einer, der eben eine solche gute Anlage ein paar Steinwürfe hinter seinem Haus bauen lässt, ist der Johannecker Thomas Gasteiger. Am vergangenen Samstag sprach ich mit ihm über das Vorhaben, die vorgebrachten Bedenken dagegen und gleich zu Beginn über seine Motivation.
Meine Motivation hat 2 Pfeiler. Das erste ist mal natürlich der finanzielle Aspekt. Windkraft ist ja eine Sache, die relativ gut bezahlt wird. Der Strom wird zwar unter dem Gestehungskosten des Verbrauchers entlohnt, aber in der großen Menge, die produziert wird, gibt es doch eine ganze gute Rendite. Und mein zweites Anliegen war natürlich ein bisschen, den Planeten zu retten. Die gesamte Umweltbelastung, die man heute so sieht, wird halt von allen möglichen Stromerzeugungsquellen eher verstärkt. Sie hat Kohlekraftwerke, die ja Abgase in die Landschaft blasen, sie Atomkraft, die sowieso unerträglich sind. Und Wind ist in meinen Augen halt ein Thema, was weder Rohstoffe verbraucht noch irgendwie Abfall produziert und darum in meinen Augen das sauberste, was überhaupt möglich ist in Richtung Energieerzeugung. Und darum war das für mich immer schon ein Thema, wenn man Energie erzeugt, dann sollte man möglichst Wind oder eventuell auch Wasser und andere harmlose Techniken nutzen. Windanlage war für mich das Naheliegendste.
Ist es nicht ein Riesensprung in diese Branche? Also die Anlagen sind ja nicht dann Solarmodule, die man nach Kragenweite bestellen und aufbauen kann, sondern ein Riesending.
Also Sprung ist insofern nicht wirklich bei mir passiert. Ich bin langsam reingeglitten. Der Anstoß war, dass bei mir in der Nähe eine Anlage gebaut wurde, in Frickendorf. Ich von meinem Wohnzimmerfenster aus kann die sehen, habe das damals in der Bauphase auch mit Begeisterung beobachtet und bin da eigentlich so richtig interessiert geworden. Habe mich dann daraufhin auch entsprechend informiert, bin dem Bundesverband Windenergie beigetreten, habe mich dann erstmal in verschiedenen anderen Anlagen als Anleger beteiligt und bin dann erst im letzten Schritt auf die Idee gekommen, eben so ein Ding auch mal selber zu bauen.
Wie ist denn das Verhältnis der Leistung dieser Anlage von Frickendorf, die Sie angesprochen haben, und der, die Sie jetzt realisieren?
Das ist ziemlich exakt, ist meine jetzt ungefähr 40% größer in jeder Beziehung, sowohl Narbenhöhe als auch Rotordurchmesser als auch Leistung. Also konkret, wenn man das gleich mal erwähnen darf, die Frickendorf-Anlage hat 98 Meter Narbenhöhe, meine hat 138 Meter. Die Frickendorfer hat 33 Meter Flügellänge, meine hat 41 Meter. Die Frickendorfer hat 1,8 Megawatt Leistung, meine hat 2,3 Megawatt Leistung. Also es ist ungefähr immer so knapp die Hälfte, was einfach die Anlage größer ist. Aber ansonsten ist es im Prinzip typgleich, also baugleich, also von der Grundidee ist es die gleiche Machart, ist eben nur einfach höher dimensioniert. Da eben 10 Jahre jünger.
Also die Aufnahme dieses Projekts in Paunzhausen ist ja nicht gerade positiv. Also es gab eine ganze Menge Kritik, also auch in den politischen Gremien. Wenn man sich so überlegt und so Bilder anschaut, dann ist sicher auch die Größe der Anlage ein Punkt, der die Leute aufbringt, weil man natürlich so ein Windrad neben dem Kirchturm stellen kann und dann schaut der Kirchturm murkelig aus. Die Arbeitsgemeinschaft Bayerische Solarinitiativen hat ein Papier rausgebracht, wo es heißt, wenn jedes Dorf ein Windrad aufstellt mit 100 Meter Nabenhöhe, dann könnte Bayern 20% des Stroms mit eigenen Windkraftanlagen produzieren. Und das wären dann noch nicht die Monster, für die Ihre Anlage jetzt gehalten wird.
Also Monster glaube ich jetzt nicht. Da muss man ganz klar sagen, der Mensch hat kein Höhenempfinden. Mir selber, obwohl ich jetzt langjährig in der Windbranche aktiv bin, geht es immer wieder so, wenn man neben einem Windrad steht und keinen Vergleichsanhaltspunkt hat, kann man absolut nicht beurteilen, wie hoch die Anlage ist. Und es ist wirklich zwischen 60 Meter, 100 Meter, 140 Meter, kann der Mensch es absolut nicht unterscheiden. Weil Sie gerade den Kirchturm angesprochen haben, das Windrad steht natürlich eben nicht neben dem Kirchturm. Wenn es direkt nebendran stehen würde, dann wäre die Größe auffällig. Aber in dieser großen Entfernung, behaupte ich mal, ist es vollkommen irrelevant. Und auch in einer Lage mit 100 Meter Nabenhöhe würde genauso als optisch auffällig in der Landschaft stehen, wie auch die steht. Und ich glaube nicht, dass sie auffälliger steht, wenn eine 100 Meter Anlage. Wobei ich auch im Übrigen nicht glaube, dass die BSI damals gemeint hat, dass man nur 100 Meter Anlagen bauen sollte. Sie haben das wahrscheinlich nur als Referenzexempel genommen. Die Grundregel beim Wind heißt eigentlich immer, je weiter man rauf geht, desto besser und vor allem konstanter weht der Wind. Grundsätzlich will man immer so hoch raufgehen, wie es technisch möglich ist. Und darum eben auch, vor 10 Jahren sind diese Anlagen auf technisch diesem 100-Meter-Level ungefähr gestanden. Heute steht man technisch einfach auf diesem 140-Meter-Level. Wenn man höher bauen könnte, würde man heute sicher höher bauen. Man kann es zurzeit nicht. Umgekehrt will man natürlich die technische Machbarkeit voll ausnutzen. Weil billiger würden die Anlagen auch nicht wesentlich werden, wenn sie niedriger gebaut würden. Bloß die Leistungsausbeute ist wesentlich geringer. Also das heißt, die Rentabilität ist auf jeden Fall höher, wenn man die maximale Höhe ausschöpft. Und nochmal eben für die optische Unterscheidbarkeit, glaube ich, ist da kein, man kann das nicht wirklich unterscheiden.